In welcher Stadt, wenn Sie zu wählen hätten, wollten Sie leben? In München oder manche vielleicht in Hamburg? Aber es gibt solche, die haben einmal Paris gesehen und sagen, Paris, das wäre so mir angemessen. Und wieder andere, die sind schon weitergefahren, die sagten, nun, New York Stadt nicht, aber der Staat New York drumherum, das wäre schon eine Möglichkeit zu leben. Weiter unten, oder weiter hinten, San Francisco. Was wären das alles für Städte? Die Städte in Südamerika. Heute Mittag war jemand beim Mittagessen und diese Person sagte, sie habe einige Zeit in Kapstadt gelebt. Dort würde sie sofort wieder hinfahren, wenn es möglich wäre. Ich kann Ihnen in Klammer verraten, wo ich gerne leben möchte. In Stuttgart. Ich konnte diese Städte alle sehen. Auf der Gänseheide in Stuttgart ist nicht schlecht. Aber wenn man damals so gefragt hätte, wo man leben möchte, dann hätte es damals sicher nur eine einzige Antwort gegeben. Und diese Antwort hätte geheißen Smyrna. Ohne Zweifel. Einwohner von Smyrna. Das war's gewesen. Diese Stadt war einmal die Stadt der Sonne. Der Redner Aristides schwärmte, ein Liebreiz, der wie ein Regenbogen über allem lag, von dem Glanz der Stadt, der wie ein Bronzeschimmer der homerischen Waffen sei. Das ist auch eine Auslegung, nicht wahr? Dort hat also die Sonne geschienen. Der Zauber wurde noch erhöht durch den Westwind, so sagen die Kenner, der sanfte Zephyr, so hat er geheißen, und der durch die Stadt strich. Eine Schönheit, die der Menschheit sonst nirgends beschert worden sei, sagten die Einwohner und Kenner dieser Stadt. Eine Stadt der Sonne, das war Smyrna. Und zweitens, es war eine Stadt des Handels, des blühenden Handels. Es war ja die Lage in einem Ende eines tief hineinragenden Meeresarms. Und dort war ein sehr geschützter und guter Hafen. Und deshalb die Münzen von Smyrna, auf denen war bezeichneterweise drauf ein Handelsschiff, das zum Auslaufen bereit war. Und durch die Stadt führten wichtige Handelsstraßen, die durch Lydien und Phrygien in den fernen Osten führten. Also eine Stadt des Handels, in der man alles kaufen konnte und in deren Gemüsegeschäften sicher mehr war als Kartoffeln und Krautköpfe. Drittens war es außerdem eine Stadt der Künste. Eine Stadt der Künste plus der Wissenschaften. Es gab damals eine bekannte Musikhalle, eine öffentlich begehbare Bibliothek und Smyrna, muss man wissen, das war der Geburtsort Homers, diesem ganz großen Dichter. Und deshalb gab es auch ein Homerkion, eine Art Palast, in dem dieser Dichter verehrt worden ist. Und dann heißt es wörtlich, obwohl Smyrna die schönste aller Städte ist unter der Sonne, gereicht der Stadt zu noch größerem Ruhm als die Krone der Säulenhallen, Standbildern und Gold, nämlich, dass sie eine Krone von Menschen trägt, die weit über das Maß des Üblichen bedeutend seien. Das könnte ja fast von Stuttgart geschrieben sein. Eine Krone von bedeutenden Menschen, die noch größer gewesen seien als diese Stadt. Und dazu, viertens, war es noch eine Stadt der Tempel. Ein Tempel für die Kybele, Zeus, Apoll, Nemesis, Aphrodite und Asklepios. Eine Blütenwiese heidnischer Religionen. Für den Historiker Mommsen war es dann eine Stadt, sogar ein Paradies städtischer Eitelkeiten. Jede Stadt damals und vor allem Smyrna versuchte, die erste zu sein, nämlich die man zuerst besuchte und auch die letzte, nämlich die letzte, die man jemals vergessen konnte. Die erste und die letzte. Das wollte eben Smyrna sein. Und diese Stadt der Sonne und des Handels und der Künste und der Tempel, diese Stadt war bei den Christen die Stadt des Leidens. die Stadt des Leidens, das war Smyrna. Und jedem, der schon einmal darüber gelesen hat, fällt wieder ein, in dieser Stadt hat gelebt Bischof Polycarp von Smyrna. Um 155 nach Christus fanden in dieser Stadt die alljährlichen Spiele statt. Sie wissen, jede bedeutende Stadt bemüht sich um große Spiele. Stuttgart auch, klar. Man braucht nicht nur eine Schleierhalle, man braucht ganz große Spiele. Smyrna hatte alljährlich große Wettkämpfe. Und dort war dieses Volk ohnehin schon erregt und auf den Füßen. Und plötzlich aus irgendeiner Ecke kam dieser Ruf dieser übermütigen Meute: Lasst uns den Polycarp suchen. Dieser Ruf war so laut, dass ihn eigentlich Polycarp hat hören können, aber er, obwohl er hätte es können entfliehen, tat es nicht. Er hatte nämlich vorher geträumt, dass er wahrscheinlich den Märtyrertod sterben müsse. Man wird mich lebendig verbrennen, hat er noch seinen Schülern gesagt. Er wurde dann gefangen genommen und er befahl, nachdem er gefangen genommen wurde, er befahl noch seinen Untertanen oder was das auch für eine Leibgarde war, er befahl, dass denen, die ihn gefangen genommen haben, ein Festmahl bereitet werde, weil sie ja nur irgendwelche Befehle hätten ausführen müssen. Und auf dem Weg dann zur Stadtmitte flehte der Polizeibeamte, er solle doch nur diesen einen Satz nachsprechen, nämlich: Herr ist Kaiser, nicht Jesus ist Gott oder Jesus ist König oder Jesus ist Kaiser, sondern der Herr ist der Kaiser. Was ist schon dabei? Aber Polycarp blieb fest, Jesus ist der Herr. Und als er dann in die Arena geschleift wurde, tobte eine fanatische Haufe. Der Prokonsul fragte ihn noch einmal, ob er nicht abschwören wolle und dem Kaiser opfern. Und dann jener berühmte Satz: 86 Jahre habe ich ihm gedient, in denen er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich gerettet hat, verfluchen? Und dann kamen Menschen mit Reisigbündeln aus ihren Werkstätten und Waschereien, machten einen riesen Haufen. Und als sie dann den Polycarp festbinden wollten, sagte er: Lasst mich, wie ich bin. Und als die Flammen dann angezündet wurden, betete er jenes berühmt gewordene Gebet: Ich preise dich, dass du mir diesen Tag gewährst, in der ich einer deiner Zeugen sein und teilhaben darf, an dem Becher des Christus, um der Auferstehung des Leibes und der Seele zum ewigen Leben willen. Gelobet seist du und verherrlicht werde dein Name durch den ewigen himmlischen hohen Priester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den dir und ihm und dem Heiligen Geist Ehre sei, jetzt und immer da. Amen. So starb er. Und so behält man ihn im Gedächtnis. Einer, der von Flammen umgeben ist. Einer, der kurz vor dem Tode steht. Einer, der einer der scheußlichsten Tode zu erleiden hat. Der ruft und schreit: Gelobt seist du und verherrlicht werde dein Name. Wenn man nur ein kleines Stücklein dieses Glaubens hätte, in seinem Feuer, in seinem Brennen: Gelobet seist du und verherrlicht werde dein Name. Liebe Freunde, Smyrna war nicht bekannt durch seine Aktion, so wie Ephesus in der christlichen Gemeinde, eine tätige und strahlende Gemeinde. Smyrna war nicht bekannt durch seine Aktion, sondern durch seine Passion, durch sein Leiden. Auch Passion kann christliches Handeln sein. Wir haben das weithin vergessen, wo nur heute, auch in der christlichen Gemeinde, Aktivität, Leistung, Engagement, politische und soziale Aktion zählt. Wo das nicht zu finden ist in der Kirche, dort ist auch keine Kirche. Kirche muss politische und soziale Aktionen vorweisen können. Smyrna hatte nichts, überhaupt nichts vorzuweisen. Es hatte eines: das Zeugnis des Leidens. Liebe Freunde, das ist die Botschaft dieses Textes. Es gibt nicht nur ein Zeugnis der Aktion, auch das gibt's, aber es gibt ein Zeugnis der Passion. Also eine Stadt des Leidens. Sie leben hier im Moment in keiner Stadt des Leidens, aber vielleicht leben Sie in einem Haus des Leidens. Vielleicht leben Sie nur in einem Zimmer des Leidens. oder vielleicht leiden sie nur in einer Ecke des Leidens. Und wenn sie sich dort befinden, dann hören sie diese Botschaft. In dieser Stadt des Leidens sagt er Jesus. In dieser Stadt des Leidens, das ist das Zweite, kennt er. Und drittens, in dieser Stadt des Leidens tröstet er. Das sind die drei Schritte. Lassen Sie mich mit Ihnen jetzt diese drei Schritte gehen. In dieser Stadt des Leidens sagt er, spricht er, meldet sich der Herr zu Wort. Damit es nicht eine Stadt des Schweigens werde. Das ist die Gefahr, dass aus dem Leiden schließlich ein stummes und hineingepresstes Schweigen wird. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Wir bekommen immer wieder den berechtigten Vorwurf. Wir redeten so, dass es normale Menschen eigentlich nicht verstehen könnten. Es sei parteichinesisch, theologisches Sprachengewirr, einfach nicht mitzuvollziehen. Und diesen Leuten, die diesen Vorwurf erheben, muss ich zumeist recht geben. Es gelingt so wenig. Diese Botschaft unseres Herrn, diese Botschaft der Bibel, den Leuten so zu sagen, dass sie es auch fassen können. In der Tat leiden wir alle daran. Nur, wenn der Herr spricht, ist es verständlich. Bei ihm heißt es ja, das Wort ward Fleisch. Er kleidet seine Worte, und das fällt mir immer wieder auf, in die Uniform unseres Menschseins. Er geht hinein in unsere Lebensbezüge, und das sehen Sie auch in diesem Vers, die Smyrnianer. Das waren ja, und so haben wir es vorhin gehört, die Ersten im Lande. Sie hatten ein ungebrochenes Selbstbewusstsein. Und sie waren auch die Letzten, denn Rom, wenn Rom in Kleinasien nachfragte, dann wurde als Letzter immer noch einmal Smyrna gefragt. Also die Ersten und die Letzten im ganzen Landstrich, das waren die Smyrnianer. Also, sie fühlten sich auch so als die Ersten, die Wichtigsten, der Nabel der Welt, die Achse der Weltgeschichte, der Mittelpunkt der Erde. Die Welt drehte sich um Smyrna und sonst um nichts. Und manchmal denke ich, bei aller schwäbischen Bescheidenheit, lassen wir es ja nicht so raus, aber manchmal denken wir auch so. Die Welt dreht sich schon um uns. Genauer, die Welt dreht sich eigentlich um mich. Ich bin die Mitte. Ich bin die Achse der Weltgeschichte. Ich bin doch nicht nur, doch um mich muss es sich drehen. Und wenn ich dann so klar sehe, dass ich es vielleicht nicht bin, dann sehen wir andere Männer, starke Männer, große Persönlichkeiten, um die sich die Welt drehen könnte oder vielleicht auch drehen wird. Hier in diesem Vers, im Anklang an Jesaja 44, 6 und 48, 12, wird noch einmal klar und deutlich für uns alle unterstrichen, er ist der Erste. Wenn Sie, in uns steckt es doch drin. Hat sich es denn damals so in der Schule nicht gewurmt, dass Sie eben nicht der Primus waren? Hat es Ihnen überhaupt nichts ausgemacht? Dass sie einen Vierer oder einen Dreier bezogen haben und der andere seine Eins mit nach Hause genommen. Hat es ihnen überhaupt nichts ausgemacht? Haben sie ihm gratuliert und sagten, das ist großartig. Mitgefreut. Gewurmt hat es einen. Und das behält man. Und dann geht man ins Geschäft. Und dann sieht man, wie es andere packen und schaffen. Sind sie hingegangen und ihm gratuliert. Großartig. Was sind sie für ein strahlender Kerl? Gewurmt hat es einen. Dass man es nicht ist. Und bei den Wahlsiegern ist es ja ähnlich. Nicht wahr? Verlieren, nicht auch schön. Dabei sein. Der Erste will man sein. Noch im hohen Alter. Noch im hohen Alter der Erste. Liebe Freunde, das ist Befreiung. Ich bin der Erste. Der Herr. Ich kann's. Und ich muss es auch gar nicht mehr sein. All unser versteckter und verdrängter und verdrückter Ehrgeiz, liebe Freunde, der wird hier auf die Seite geschoben. Ich kann noch so ein strahlender Primus sein. Zum Ersten in der Welt und im Himmel ist noch ein riesiger Abstand. Der Herr ist der Erste. Dem kann ich dienen. Und genauso dasselbe, er ist der Letzte. Und wenn wir heute fragen und ängstlich fragen, was wird denn eigentlich das Letzte sein? Der Hitzetod, ein Werbestau, das größer werdende Ozonloch, die Radioaktivität oder gar die Eiszeit? Hier heißt's, er ist der Letzte. Er und sonst überhaupt nichts. Und wenn ich frage in meinem Leben, und wer fragt sich nicht, wenn man älter wird, was wird denn das Letzte in meinem Leben sein? Ein Krebsgeschwür, das ich noch gar nicht kenne. Eine plötzlich verstärkende Herzattacke. Wasser im Herzen und in der Lunge. Was wird es denn sein? Und dann sagt er, ich bin der Letzte. Ich bin das Allerletzte in deinem Leben, wenn du mir gehörst. Der Ehrgeiz ist weg und die Angst ist weg. Er ist der Erste und der Letzte meines Lebens. Und um den kann dieses Leben frei schwingen. Nicht wahr? Kaiser Julian, der kämpfte, dass der neuplatonische Geist das Christentum einmal verdränge. Und als er dann tödlich getroffen war, da bekannte er, mir war es nicht beschieden, Christus zu verdrängen. Ein ganz großer Kaiser Julian. Mir war es nicht beschieden, Christus zu verdrängen. Niemand war es beschieden. Und liebe Freunde, es wird auch niemand beschieden sein, dies zu tun, ihn wegzudrängen, ihn als den Ersten und den Letzten meines Lebens. Er tot war und lebendig. Und sehen Sie, wenn Sie Smyrnianer gewesen wären, dann hätten Sie genau sich sofort daran erinnert bei diesem Wort. Smyrna ist gegründet worden im Jahre 1000 vor Christus und dann im Jahre 600 ist die Stadt total zerstört worden. Die gab es überhaupt nicht mehr. Die Stadt, die lebte, die war tot. Da grasten ein paar Ziegen. Niemand meckerte mehr, außer diesen Tieren. Und 400 Jahre später, im Jahre 200 vor Christus, kam dieser Mann namens Lysimachos und nach einem großartigen, wunderbaren Plan hat er diese Stadt so aufgebaut. Die Stadt, die tot war, die ist wieder lebendig geworden. Bei diesem Satz also musste den Smyrnianer es nichts erklärt werden. Sie wussten, wenn dieser Herr so sagt, dann meint er dasselbe. Er war tot, er war gar nicht mehr sichtbar. Und plötzlich stand er wieder auf und ist lebend geworden. Sehen Sie, was Smyrna zugestoßen ist, das ist diesem Jesus zugestoßen. Und deshalb, was diesem Smyrnianern zustoßen mag, das hat dieser Christus schon alles durchgemacht. So weit geht die Solidarität Jesu. Seine Solidarität mit uns. Er ist ein Sterbender geworden, um in allem Sterben ein Bruder zu sein. Und er ist wieder lebendig geworden. Hier ist Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten in einem hineingenommen. Der in Christus stirbt, von dem heißt es auch, der tot war und ist lebendig geworden. Sehen Sie, wer diesem Herrn jetzt gehört, wer hineingenommen ist in diese Lebenslinie, bei dem heißt es genauso. Und jetzt ist wieder die Zeit, wo Sie vielleicht auch auf die Gräber gehen. Und für den Christen heißt es dann, der tot war und ist lebendig geworden. Deshalb habe ich sehr wenig Bezug zu Gräbern. Sicher, das Grab meiner Eltern, 88 Kilometer von hier entfernt, muss ja gerichtet sein, soll nicht nur verkommen sein. Aber wenn ich dort stehe, berührt es mich überhaupt nicht. Von einem Grabkult halte ich nichts. Wenn ich dort stehe, weiß ich, mein Vater, der tot war und ist lebendig geworden. Und meine Mutter, die tot war und ist lebendig geworden. Und so heißt es von den Christen. Gräber sagen uns nichts. dieses Wort, der Erste und Letzte, der tot und lebendig war. Und hoffentlich stehen einmal unsere Kinder und unsere Wanne in unseren Gräbern und können so sagen, der tot war und ist durch diesen Herrn lebendig geworden. Das ist christliche Hoffnung.
Das sagt der in der Stadt
des Leidens, damit es keine Stadt des Schweigens werde. Und dort sagt er eben auch das Zweite. In dieser Stadt des Leidens, das sagt er nicht nur, sondern er kennt, das ist das Zweite. Er kennt, steht hier. Er kennt A, die Bedrängnis. Das heißt auch Trübsal. Und das ist Kummer, Angst, Zweifel, Krankheit, Schmerzen, Schicksalsschläge. Wörtlich heißt es Bedrängnis und Trübsal dort, wo es eng wird. Herzkranke wissen das, wenn man keine Luft mehr bekommt, wenn man Beklemmungen bekommt, wenn der Atem kurz wird, wo es eng wird. Und das ist nicht nur bei Herzkranken, das ist oft im Leben. Liebe Freunde, dort, wo es eng wird und immer enger, dort ist Trübsal. Dort ist sie, dort ist die Bedrängnis. Und hier ist aber nicht nur dieses allgemeine Leiden, sondern das besondere Leiden, das sich aus der Zugehörigkeit zu Christus ergibt. Das wird selten gehört. Die Verbindung mit Christus, liebe Freunde, die bringt nicht nur Freude, sie bringt nicht nur Befreiung, nicht nur Friede und Kraft zu neuem Leben. Die Verbindung zu Christus bringt auch und vor allem Leiden. Und ich vergesse nicht jenes Mädchen, ein junger, überzeugte Christin. Und sie lernte dann einen jungen Mann kennen. Und er studierte noch und dann fragte er sie, ob sie nicht doch jetzt gemeinsam ein Zimmer beziehen könnten. Und wenn er mit seinem Studium dann abgeschlossen, wenn er sein Studium abgeschlossen hat, dann wollten sie heiraten. Und sie wusste, wenn sie diesem Wunsch nicht nachgeht, wird sie ihn verlieren. Und sie hat es abgelehnt, zu ihm zu ziehen. Und sie hat ihn verloren. Diese junge Frau ist schwermütig geworden und in ein ganz tiefes Leiden geführt, dort, wo es eng war. Nur aus ihrer besonderen Verbindung zu Christus heraus. Besondere Verbindung zu Christus bringt nicht nur strahlender Glanz, sondern auch Leiden. Bewusste Christen spüren, dass sie Fremdkörper in dieser Welt sind. Ich kenne, sagt er, ich kenne deine Bedrängnis. Das ist sein Trost. Ich kenne deine Bedrängnis und ich kenne deine Trübsal. Und das B, auch die Armut. Selig sind die Armen. Damals ging es um eine Armut, die sie erfahren haben, einfach dadurch, weil Christen keine Anstellungen bekamen, weil sie des Geschäftes verwiesen wurden, weil die Aufstiegsmöglichkeiten ihnen allen genommen waren. Eine Armut, die oft in der Welt zum Christsein gehört, und auch C, die Verleumdung, die Verlästerung. Immer wieder, wie in der Apostelgeschichte, wird die Oberschicht von den Juden aufgehetzt. Die Synagoge des Satans, bitte, ist hier kein Antisemitismus, sondern der Schmerz darüber, dass das Bundesvolk Gottes zu einem Werkzeug wird in der Hand des Teufels. Es gibt 5 Verleumdungen damals. Damals 5 Verleumdungen gegen die Christen. Das eine war, die sagten, beim Abendmahl sagen die Christen, dies ist mein Leib, dies ist mein Fleisch und Blut. Christen hätten sehr enge Verbindungen zu Kannibalen. Das war die erste Verleumdung, die damals in Smyrna umkam. Die zweite war, das Agape, das Liebesmahl, das Christen feiern. Die wurden dargestellt als Orgien der Wollust und der Sittenlosigkeit. Anders könne man Liebesmäler nicht verstehen. Drittens, weil der Glaube auch Familien entzweite. Ich bin gekommen, das Schwert, so hat Jesus gesagt, Vater und Kinder zu trennen. So sagten sie, die Christen seien familienfeindlich. Und weiter wurde gesagt, die Christen hätten gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Christen sind Brandstifter. Und so hat es ja auch dann auch Nero ausgenützt. Und fünftens, sie wollten eine neue Welt. Also sind es Revolutionäre, die beten, die nicht beten, Herr ist Kaiser, sondern die sagen, der Herr ist Gott. Und diese Lästerungen, die wurden ihnen vorgehalten. Und gegen diese Bedrängnis, Armut und Lästerung, da sagt er, ich kenne es. ich, der Herr, kenne es. Und so ist das Dritte, er kennt es nicht nur, sondern er tröstet. In dieser Stadt des Leidens tröstet der Herr. Wie tröstet er? Wie tröstet er heute Abend? Mit drei Sätzen, liebe Freunde. Der eine Satz heißt, fürchte dich nicht. Und wir denken, jetzt geht's weiter, du wirst nicht mehr leiden, du wirst nicht mehr bedrängt werden, du wirst gesund sein. Trösten heißt für uns, das Übel so rasch wie möglich beseitigen oder die Beseitigung in Aussicht stellen. Heile, heile Segen, 3 Tage Regen. Tut nicht mehr weh. So denken wir. Und wenn es der Herr nicht tut, dann zweifeln wir an seinen Möglichkeiten oder wenigstens an seinen Knechten, die dies nicht können und nicht hinkriegen. Fürchte dich nicht, steht hier, was du leiden wirst. So steht es hier. Fürchte dich nicht, was du leiden wirst. Noch ist das Leid in dieser Welt nicht zu Ende, denn dem Teufel ist noch Macht gegeben. Einige gehen sogar ins Gefängnis und alle gehen in den Tod. Aber er tröstet uns. Hier steht das Wort 10 Tage. 10 Tage wirst du leiden. Keinen Tag länger und keinen Tag kürzer, als Gott es zulässt und für nötig befindet. Diese 10 Tage ist eine bestimmte, eingesetzte Zeit von Gott, deren Länge wir nicht kennen. Aber eins können Sie wissen. Jedes Leiden, auch Ihr Leiden, er zählt's, er bestimmt's, nicht der Teufel, nicht der Zufall, nicht das Geschick, er setzt Maß. Auch die Zeit der Bedrängnisse steht unverrückt fest. Und wenn einer sagt, bei mir geht's schon 30 Jahre, und er sagt hier, 10 Tage. Und einer sagt, ich leide schon Monate darunter. Und er sagt, 10 Tage. Und einer meint, bei mir hat es überhaupt kein Ende. Er sagt, 10 Tage. Er setzt das Maß ihres Leidens. So tröstet er. Und er sagt zweitens, nach dem Kranz, er sagt, fürchte dich nicht, freu dich schon, freu dich schon. Und hier steht etwas von einem Kranz. Wenn Sie, man freut sich ja auf diese Grenze dieser Welt. Und damals gab es 3 Grenze. Das eine, das waren beim Wettlauf, dieser Kranz, den sie dann auf den Kopf, die Medaille, würden wir heute sagen. Sicher konnte man sich darauf freuen. Und dann gab es damals bei den Festmählern, wenn man zum Festmahl eingeladen war, dann zog man sich nicht eine schicke Krawatte an und einen guten Kittel, sondern man zog sich einen schönen Kranz an. Das hätte mir sicher gut gestanden. Dann wäre mir nicht immer kalt gewesen. Ein Kranz bekam man dann. Das war das Schönste. Und das Dritte war, wenn man in den Ruhestand ging, bekam man keinen Batsch oder keine Urkunde, sondern man bekam einen Pensionärskranz, auf den man sich dann auch freuen konnte. Und der Ausleger Bengel sagte dann, was ist das gegen die dürftigen Ehrenbezeugungen der Welt? Was ist dieser Kranz, den er uns geben will, einmal gegen all die Dinge, die die Welt zu vergeben hat? Wir freuen uns auf diesen ewigen Kranz, denn, und das ist das Dritte und Letzte, der Tod ist tot. Liebe Freunde, den ersten Tod erleiden wir alle. Und alle werden auferweckt. Denn so steht in der Bibel nach unserem Tod, danach aber das Gericht. Wir werden erscheinen, so wie wir hier sind, vor dem Richtstuhl Christi. Der zweite Tod aber ist die ewige Verdammnis. Jeder wird erkennen, was es für Konsequenzen hat, sich im Leben nicht an Jesus zu halten. Wer überwindet, wer sich mit ihm verbindet, der weiß, den zweiten Tod erleide ich nicht. Der zweite Tod ist Tod. Leben ewiglich. Darauf freue ich mich. Dafür lohnt sich hier schon zu leben. Amen.